Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie schön, dich direkt an meiner Seite zu spüren.
Wir sind ganz nah aneinander gerückt, weil wir normalerweise in zwei Mikrofone sprechen, die 300 Kilometer voneinander entfernt sind. Jetzt sitzen wir beide in deinem Wohnzimmer, sprechen in deinem Mikrofon. Warum?
Weil wir gestern die 100. Sex und Bodenständig Folge aufgenommen haben, und zwar als Live-Entlastungsshow in der Lettre Etage in Berlin. Und das hört ihr jetzt gleich, aber wir wollten vorher einfach noch kurz loswerden, was für ein fantastischer Abend das für uns war.
Und uns bei allen von euch bedanken, die dabei waren und die dazu entscheidend beigetragen haben, und bei allen, die nächstes Mal dabei sein werden.
Genau. Ihr werdet hören, dass die Tonqualität bisschen anders ist als sonst,
ja.
Aber wenn man genau hinhört, kann man, glaube ich, kriegt man alles mit. Kann man alles verstehen, wird hören, wie Tassen gewonnen und erkämpft werden, wird leider nicht sehen, wie wir eine fantastische Sexy- und Bodenständig-Torte bekommen.
Und wie ich von Alena eine, na, Spoiler-Alert,
Spoiler-Alert.
Überreicht bekomme.
Es sind diverse Geschenke überreicht worden in alle Richtungen, und es war wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren.
Und wie gesagt, alle, die zuhören.
Und das nächste Mal dabei sind.
Sehr schön.
Viel Spaß.
Sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Schön, wenn wir alleine sind, aber ich freue mich auch, dass heute Abend, dass ihr alle da seid.
Ja, das ist ganz, ganz toll.
Wirklich, ja.
Ist auch ein bisschen gruselig. Ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt anfühlt, weil bisher konnten wir uns ja immer einbilden, dass wir einfach nur miteinander plaudern und niemand
stimmt,
hört das.
Das stimmt, ja.
Aber dieser Zahn ist hiermit gezogen, würde ich sagen.
Absolut. Wir feiern die 100. Folge Sexy und Bodenständig, der Entlastungspodcast für AutorInnen, und wir nehmen diese Folge auf, das habt ihr gerade eben gesehen. Wir werden sehr viel ganz gezielt Menschen ansprechen und mit Publikumsbeteiligung arbeiten heute Abend.
Ihr müsst gar nicht lachen, das ist gar nicht.
Ich weiß nicht, was dann so lustig ist, aber wenn ihr das lustig findet, umso besser. Ich weiß nicht, alle, die hier vorne sitzen, können es vielleicht mal beschreiben. Hier ist ein riesiges Reservoir an sexy und bodenständig Tassen.
Ja.
Endlich.
Ja, ja. Endlich. Völlig richtig. Und die werden wir verteilen, wenn wir bestimmte Sachen abfragen, und es wird aufgenommen. Nur, dass ihr es und sie es wissen. Das
ist halt, wir werden die nicht verteilen, man muss dafür arbeiten.
Ja,
die werden
richtig.
Nicht einfach so verteilt, sondern man muss sie sich erst verdienen.
Das stimmt, ganz genau.
Genau. Es gibt auch einen Büchertisch, die wunderbare Romy Weber von Bötzebuch hat einen Büchertisch, also wenn ihr vielleicht schon Weihnachtsgeschenke, ist ja bald...
In 3 Monaten ist Weihnachten.
Genau, braucht, könnt ihr da Bücher von uns erwerben, und wir schreiben euch auch gerne was Nettes rein. Und wir haben wir hatten ja früher mal eine richtige sexy und bodenständig Mailbox, wo man anrufen konnte.
Ja, genau, eine digitale Mailbox.
Ja, die haben wir jetzt nicht mehr, aber dafür haben wir heute diese physische Schuhkarton-Mailbox.
Oh, das ist total. Würdest du genau. Sie einmal kurz hochheben und zeigen?
Genau, da liegen auch so Kärtchen und so.
Super,
und auch 2 Kugelschreiber. Und wenn ihr Kritik oder Liebe oder Wünsche oder auch Themenvorschläge habt, freuen wir uns, wenn ihr uns da ein kleines Kärtchen reinschmeißt.
Alena hat du hast diese Box gebastelt. Vielen Dank.
Ja, du hast die Tassen designt.
Okay.
In 3 verschiedenen Designs.
Ich dachte gerade, du sagst, ich habe die Tassen getragen. Weil das
auch ist, das.
Das stimmt, ja.
Auch das.
Ich bin heute aus Hamburg gekommen.
Ja.
Und ich glaube, ich bin damit am weitesten wahrscheinlich gekommen von allen.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist Tanja aus Schweden? Du bist Tanja
nein.
aus Schweden.
Nein.
Wahnsinn.
Tanja steht in der ersten Reihe, und wir haben von Anfang an gesagt, also wir müssen auf alle Fälle eine Tasse natürlich an die Person, die am weitesten gekommen ist.
Ja.
Ich dachte, ich
ist jemand von weiter hier angereist als aus Schweden?
Oh, Schweden. Ja,
nein.
Nee, doch nicht. Okay. Danke. Anjas Begleiter.
Mein Mann, er ist Schwede, er kann es nicht helfen.
Okay. Verstehen Sie Deutsch? Englisch?
Schwedisch.
Wir müssen die Tasse teilen.
Ja, lassen Sie genau abgezählt. Voll schön, dass du gekommen bist, den weiten Weg aus Schweden.
Ja, herzlichen, vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr schön.
Sex und Bodenständig wird international gehört.
Ja, auch das weiß ich nicht genau, was das mit mir macht in Zukunft.
Genau. Ich will auch noch, wir wissen natürlich, dass viele von euch den Podcast zum Einschlafen hören.
Ja.
Das ist eine Entlastungsshow hier vorne und ihr sollt euch auch hier heute Abend entlastet fühlen. Also wenn euch die Augen schwer werden, wenn ihr zur Seite kippt, sprecht mit euren Nebenmännern, eurer Nebenfrau. Das ist alles
überhaupt kein Problem. Hier vorne sind auch noch drei Sitze, wo man sich auch wirklich richtig lang machen könnte. Ganz genau.
Tja, wie läuft es heute Abend?
Wir haben uns angeschaut, was von den letzten 99 oder meinetwegen 100 Folgen, die sie angeschlossen, die 10 beliebtesten Themen waren, also die 10 erfolgreichsten Folgen. Das haben wir auch mit Hilfe von Tools, mit Hilfe von Statistiken und aus reiner Willkür, also so, ich würde sagen auf Vibe-Basis, also den Vibe, den wir so empfangen haben, haben wir das ermittelt, welches die 10 erfolgreichsten Themen in den letzten 5 Jahren waren. Und über diese Themen werden wir nochmal sprechen.
Gut. Genau.
Und kleines Quizchen.
Ja, es gibt nämlich zweierlei Möglichkeiten, eine Tasse zu gewinnen. Tanja guckt schon, aber man kann nur einmal eine Tasse gewinnen. Du hast deine Tasse schon gewonnen.
Das stimmt. Das
ist auch wieder wahr. Okay. Und zwar wird es zum Anfang jeder Folge, also wir werden über diese 10 Folgen nochmal so kurz sprechen und ob es vielleicht neue Ideen zum jeweiligen Thema gibt, ob es sich Entwicklung gab bei uns beiden.
Ja.
Und wir werden es einleiten mit einer kleinen Quizfrage für die Fans und mal gucken, wie gut ihr zugehört habt oder wie gut ihr Bescheid wisst, oder? Nicht?
Absolut.
Und du guckst so fragend. Und dann hatte Till ja noch eine kleine Aufgabe, wo ich mir nicht sicher war, ob das aufgehen wird. Aber Till ist total optimistisch, dass ihr euch rege beteiligen werdet.
Ich wollte jetzt nur schon mal wissen, wegen Zeitmanagement und so weiter, weil der Raum wird morgen gebraucht, wer möchte alles Fragen zu seinem Projekt heute Abend stellen? Hier in der Gruppe, die dann hier zu eurer Entlastung beantwortet werden. Einfach ganz kurzes Handzeichen, damit ich es so ein bisschen für den, also so eher vielleicht im Laufe des Abends machen. Ihr könnt auch jederzeit zwischenfragen, aber dass ich. Jana, hast du dich gemeldet?
Nein.
Aber du hattest. Okay. Ist sehr schwer zu erkennen von hier aus für mich. Ich sage jetzt einfach mal, ich frage nachher nochmal. Wir gucken einfach
Wir
mal.
Wir fragen einfach öfter mal.
Es ist auch so eine schwierige Situation am Anfang.
Ja. Wer sich traut, zu seinem Projekt eine konkrete Frage zu stellen, der kann auch dafür eine Tasse gewinnen. Also es gibt eine gute Antwort, Entlastung und eine Tasse.
Ach, also es gibt auf alle Fälle eine Tasse, sagen wir so.
Okay.
Sag mal, Alina, eine Sache möchte ich dir am Anfang fragen. Du hast mir neulich erzählt, und das fand ich ganz, wir haben den heutigen Abend geplant und danach, ich habe auch in den einen oder anderen Podcast reingehört, weil du mir erzählt hast, du hörst die ein oder andere alte Podcast-Folge. Den Podcast gibt es jetzt seit 5 Jahren. Wie war das für dich, die Sachen zu hören?
Schön. Es war ein bisschen cringe.
Auch. Genau, du hast gesagt, schön und cringe.
Es war ein bisschen cringe, aber es war auch sehr schön, weil wir immer sehr fröhlich sind und auch zu Zeiten, wo ich weiß, dass es dir oder mir oder uns beiden eventuell auch gar nicht so gut ging, hören wir uns immer sehr, sehr fröhlich an. Also wir haben immer sehr fröhlich gepodcastet, auf jeden Fall.
Okay, the show must go on.
Ja.
Und cringe, das interessiert mich natürlich besonders.
Ja.
Was ist cringe im Nachhinein?
Das ist immer cringe, sein jüngeres, naiveres Ich zu hören, wie es irgendwelchen Quatsch in ein Mikrofon redet, postuliert, schon glaubt, Dinge zu wissen, die es noch gar nicht wissen kann und so weiter. Das war ein bisschen cringe. Ich fand mich cringe, du warst nie cringe.
Ich wollte aber gerade fragen, du schreibst du schneidest den Podcast.
Ja.
Rede ich jetzt über die 5 Jahre betrachtet immer noch so viel wie am Anfang oder ist es weniger geworden oder ist es mehr geworden?
Ich würde sagen, ich rede mehr und du redest genauso viel.
Aber das ist eigentlich, ich finde, das ist genau die richtige Entwicklung.
Ja, genau. Du stagnierst und ich bin wie so ein Pokémon als nächste Entwicklungsstufe.
Und sag mal, kannst du sagen, wie das Podcasten und die Existenz dieses Podcastes deine Arbeit verändert hat im Laufe der Jahre? Die Fragen sind nicht abgesprochen.
Nee, wir haben uns wirklich also gar nicht so gut vorbereitet.
Ja, ist voll die gute Frage. Was heißt nicht vorbereitet?
Nein, aber das Wunderliche ist, also es hat mich auf die wunderbarste Art und Weise abgelenkt. Jedes Mal wieder.
Okay.
Es hat mich entlastet, mit dir zu sprechen und es hat... Und es war immer so eine schöne Simulation von Arbeit, wenn ich den Podcast schneiden konnte, weil dann hatte ich immer schon das Gefühl, ich habe was geleistet heute.
Verstehe. Also
Thema Leistung kommt später noch.
Der Podcast ist eine Ersatzhandlung.
Ein bisschen eine Ersatzhandlung, ja.
Schön.
Genau. Wie hat es dein Schreiben verändert?
Schon einerseits auch das, dass ich halt immer an den Tagen, wo wir dann gepodcastet haben, das Gefühl hatte, heute habe ich ja schon gearbeitet und dann danach nichts mehr gemacht habe. Also insofern hat sich eher ein bisschen aufgehalten. Nein, ich würde aber auch sagen, dass wir tatsächlich in vielen Gesprächen ich habe schon angefangen, über Sachen genauer nachzudenken und gerade bei Sachen, wo wir in Podcasts so angefangen haben, Witze zu machen, dass ich dann so gedacht habe, ist eigentlich irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht ist genau das beim Schreiben ein Thema, wo man auch mal nochmal genauer hingucken könnte. Und ehrlich gesagt, also gerade weil wir, darüber reden wir auch heute Abend, eine der beliebtesten Folgen, die es jemals gab, war Schreiben über Sex zum Beispiel.
Ja.
Und als wir diesen Podcast aufgenommen haben und beide zu dem Ergebnis gekommen sind, dass wir es erstens nicht möchten und zweitens nicht machen und drittens nicht können, seitdem denke ich irgendwie immer, dass ich dann nach so einem Podcast denke ich, das kann doch jetzt auch nicht wahr sein. Also da muss man doch jetzt mal was dran machen. Und so auf die Art manchmal.
Okay, das Sex ist auch eine der Folgen, über die wir noch ausführlich sprechen. Deswegen gar nicht vorwegnehmen. Die allererste Folge, die wir gemacht haben. Wir sind gleich total melodramatisch eingestiegen ins Podcasten und es ist bis heute auch wirklich die am meisten gehörte Folge, weil ich glaube auch nur deswegen, weil danach sehr viele wieder ausgestiegen sind. ist Folge Nummer 1, Leiden am Schreiben.
Und auch danach mit dem Schreiben aufgehört haben.
Ja, genau.
Also es war dann die Entlastung des Podcasts bestand darin, dass man danach geheilt war von dem Thema.
Genau. Ich fange gleich mal an mit der allerersten Quizfrage, bevor wir einsteigen nochmal ins Thema Leiden am Schreiben. Die ist ganz einfach, das wisst ihr alle. Achso, wir sind nicht im Bundestag, es wird nicht einfach reingerufen, sondern es gibt bitte Handzeichen. Und zwar die erste Quizfrage ist, welcher selbsternannte Sprachpapst quälte Alena und entmutigte hunderte angehende AutorInnen mit dem Bonmot Qualität kommt von Qual? Bitte? Ja,
hervorragend.
Ja.
Würdest du für die Podcast-Aufnahme die Podcast-HörerInnen irgendeinen Namen sein? Also da sagen deinen Namen oder
Katja.
Katja, du hast eine Sexy und bodenständige Tasse gewonnen, weil du Wolf Schneider gesagt hast. Weil du kommt Qualität von Qual?
Nein, glaube ich nicht.
Was kommt überhaupt von Qual? Dass man Deadlines einhält, dass man irgendwie eigentlich auch nicht mal das, oder? Eigentlich kommt gar nichts von Qual.
Nee, von Qual kommen echt nur schlechte Gefühle. Ich habe auch überlegt, dass es eigentlich total missverständlich ist, weil wir ja in Wahrheit gar nicht am Schreiben leiden, sondern am Nichtschreiben und an unserer Disziplinlosigkeit und der Strukturlosigkeit unserer Tage und unserer Tätigkeit und ja eigentlich nie am Schreiben selber oder selten. Oder wie geht's dir?
Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich hatte tatsächlich danach hatte ich die Vorstellung, vor allem weil diese Folge relativ beliebt war, relativ erfolgreich war und weil dann auch manchmal so Leute gesagt haben, ihr leidet ja auch schon ganz schön gerne oder so. Ich habe dann gedacht, das stimmt, ich würde sagen, nein, das stimmt nicht, aber wir reden halt gerne und mit wir meine ich durchaus auch und andere KollegInnen und so weiter, die reden halt gerne übers Leiden beim Schreiben, weil das tatsächlich das Reden sozusagen das Leiden dann vom Schreiben wegnimmt und in der Inszenierung sozusagen noch weiterlebt. Also man inszeniert das Leiden und nimmt es aber dadurch ins Gespräch und raus aus dem Arbeitsprozess. Also jedenfalls ging mir das nach diesem ersten Podcast auch so, nach diesem Leidensfest sozusagen.
Genau. Festival der Qual. Leidest du inzwischen mehr oder weniger am Schreiben?
Also weniger beim, aber es ist tatsächlich einfach so, weil ich jetzt auch 5 Jahre länger schreibe als zu der Zeit, als wir angefangen haben, dass ich merke, dass mir meine Defizite hier und da einfach klarer geworden sind und dass mir diese Defizite teilweise auch unangenehmer sind und dass mir unangenehm ist, warum ich nichts dagegen tue. Und also das ist so eine andere Art von Leiden, die auf eine Art unangenehmer ist, aber so dieses, dass ich so da sitze und mir die Haare raufe und so, das, da finde ich eigentlich immer relativ, da höre ich halt, ja. Da finde ich schon raus. Wie ist es bei dir?
Ich sehe dich ja ab und zu beim Schreiben, ich habe noch nie gesehen, dass du dir die Haare rausfährst.
Okay. Ja. Nee, du hörst mich immer so brummen und singen. Und,
ja, seufzen und Wohlgeräusche von dir.
Oh, das finde ich so schrecklich, als ich erfahren habe, auf der Schreibweise, als ihr mir erzählt habt, dass ich seufze beim Schreiben.
Ja, aber eher symbolisch, eher ja, symbolisches
Seufzen. Das ist eigentlich wirklich ganz, ganz
furchtbar. Nein, das ist schön.
Ich meine, wir haben neulich auch schon darüber geschrieben, darüber gesprochen, dass Georges Simenon gesagt hat, ja, ich pfeife beim Schreiben. Und über Johannes Mario Simmel war mal Anfang der 2000er, kurz vor seinem Tod, eine große Geschichte in der Bild-Zeitung, die überschrieben war mit, er weint beim Schreiben, weil er so ergriffen ist von seinen eigenen Sachen, also zwischen mich und jetzt tot, aber damals war er so ergriffen von seinen Szenen und so weiter. Ich stelle es mir so wie bei Dirk Rossmann eigentlich vor. Ich glaube ganz ehrlich, Dirk Rossmann ist auch eher, ich weine beim Schreiben.
Absolut, also, definitiv.
Ja, wir haben ja, Margrethe hat die ganzen Snippets aus seinem Interview geteilt. Er ist hochemotional, er weint definitiv auch beim Schreiben. Das sind aber alles so Sachen, ich würde sagen, ich pfeife beim Schreiben, ich weine beim Schreiben, ich seufze wohl ich beim Schreiben, ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, ey.
Das Schlimme bei Dirk Rossmann ist, er schreibt ja gar nicht selber, das heißt, er sitzt nur daneben, während die anderen schreiben und weint. Da müssen wir noch hinkommen.
Der guckt immer so Leuten so über die Schulter, was sie da schreiben.
Oh, die armen Schreibarbeiter.
Oh mein Gott.
Die sind so beknechtigt. Okay.
Aber vielleicht schmiert er ihn dabei ab und zu mit irgendeiner Bodylotion ein bisschen den Nacken ein oder maskiert ihn mit irgendwelchen Rossmann ätherischen Ölen oder so.
Ich habe ja noch Dinge in meinem Rossmann-Kiste dabei.
Oh Gott, was ist die Rossmann-Kiste? Warum eigentlich?
Ja, da sind noch Sachen drin. Da sind noch klare Sachen drin zu später. Leidest du eigentlich am Podcast?
Also es gibt manchmal Folgen, die ich höre, wo ich dann denke, oh Gott, ich höre mich wirklich fertig an und dann frage ich mich, ob ich das so wegproduzieren kann, dass man das nicht so hört. Aber manchmal, wenn ich selber den Podcast höre, also ich höre dann schon auch manchmal so dieses, oder ja, weiß ich auch nicht, da ging es mir aus völlig anderen Gründen nicht so gut und dann ist mir meine Stimme so, und da leide ich manchmal so ein bisschen dran. Leidest du da dran? Ich freue mich aber immer drauf, wenn es soweit ist.
Ja, weil ich freue mich auch mal drauf.
Sehr schön. Ja. Ist eigentlich nervig, das zu schneiden?
Nee, null. Es macht total Spaß, weil wie gesagt, es macht total Spaß. Es ist super gefrickelt. Ich fummel ja gerne und das ist auch irgendwie so eine Art Fummel und ich habe halt auch die Macht. Ich finde es halt auch so super, dass ich so die Macht darüber habe, dass meinen Stuss rauszuschneiden und deinen drin zu lassen.
Bist du eigentlich jemals versucht gewesen, mir irgendwie so ein bisschen so sinnentstellte Sachen hinzulegen? Hast du so eine Datenbank mit Schnipseln, aus denen du irgendwann wirklich so, wo ich dann irgendwie so Vorträge darüber halte, wie männliches Schreiben geht und wie man als Mann nackt im Wald rennen muss, damit man richtig schreiben kann und so.
Ja, okay, alles klar. Doch, kannst du dann, wenn du dein Männernetzwerk gründest, kannst du die.
Ganz sicher. Wir haben das erste Männernetzwerk Deutschlands gemacht.
Ja, und ich habe reichlich Audiomaterial für die Workshops, die du dann gibst.
Super, sehr schön. Ja, wohliges Seufzen. Schnitt. Apropos wohliges Seufzen und apropos, also die Folge Leiden am Schreiben war am 1. Juni 2018 und wenig später haben wir einen weiteren Höhepunkt. Ich wollte es nicht. Das war die Folge über Sex schreiben am 31. Juni 2018.
Ja.
Und ich würde gerne, also wir haben in dieser Podcast-Folge, es gibt wiederum eine Tasse zu gewinnen, haben wir ein Gedicht zitiert, das nämlich den Titel schon trägt, wie man über Sex schreibt. Das ist damals in der Zeitschrift Akzente erschienen. Und ihr müsst bitte raten, Verwandte und Angehörige und so weiter des Autoren und der Autoren sind ausgeschlossen und auch die Person selbst. Von wem stammt dieses Gedicht? Wie man über Sex schreibt. Es geht immer dann schief, wenn man versucht, ihn zu etwas zu machen, was er nicht ist. Ein Stoßen, ein Zerren, ein Würgen. Wir sind nicht im Krieg, nicht vergessen. Es geht aber auch dann schief, wenn du versuchst, ihm genau zu zeigen, wie er ist. Hodensack, Scham, Muttermund, schon verloren. Wir sind nicht beim Arzt. Und sowieso geht es dann schief, wenn du versuchst, deine Worte zu adeln. Und dann gleitet ein Zauberdolch in eine Lustgrotte und du kommst dann nie wieder raus. Du musst die Luft darüber abgreifen in einem kurzen Moment. Nicht wie ein Spanner, nur wie jemand, der einen Schmetterling fängt im Netz, kurz betrachtet, wieder loslässt. Und wehe, der stirbt dabei, der perverse Sau. Bitte, das darf hier nicht geklatscht werden, weil wir haben immer wieder über Schreibtipps und so weiter gesprochen. Und in diesem Podcast, in dieser dritten Folge, war dieses Gedicht eigentlich nur so eine Illustration zu dieser Problematik und so eine Weg, vielleicht so eine kleine Handreichung, wie man es machen könnte. Ich würde sagen, es ist wirklich einer der, wenn nicht der einzige konkrete, wirklich richtig gute.
Wir werden uns die komplette Folge sparen können, weil da quasi total in wenigen Zeilen sehr poetisch absolut ausgedrückt, was wir dann. Von wem stammt
von
dieses
wem
Gedicht?
Von wem stammt dieses Gedicht?
Richtig! Wow. Sex ist ja auch ein bisschen quasi der Ursprung von vielen Dingen, aber ja auch unseres Podcasts.
Ja, das Schreiben über Sex. Wir haben uns dabei kennengelernt. Nee, wir kennen uns länger, aber das erste Mal, dass wir konkret an einem Projekt zusammengearbeitet haben, war die sogenannte Sexkolumne der SZ-Magazins, der SZ-Magazin-Webseite.
Ja, das war schön. Und was, da haben wir sehr uneigentlich über Sex geschrieben. Und es war aber auch, glaube ich, ein kleines bisschen der Beginn unserer Faszination für Tassen. Also wir haben angefangen, wir haben uns öfter mal so Tassen bedruckt und gegenseitig geschenkt. Und so ist auch ein bisschen die Idee für die Sexy- und Bodenständig-Tasse gekommen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass eine der ersten und auch für mich wirklich wegweisendsten Sexkolumnen, die du geschrieben hast fürs SZ-Magazin, das Tagebuch eines Besitzers einer I Love My Penis Tasse der diese Tasse bei Amazon ersteht und daraufhin endlich Karriere macht und die Anerkennung seines Vaters bekommt, die er sich schon immer gewünscht hat.
Okay, warum?
Und ich und wenn du heute nicht tassenlos nach Hause gehst, habe ich eine. Weil sie waren so schlecht bezahlt, wir hatten kein Budget und ich weiß, du hast sie dir nicht gekauft, sondern du hast sie dir nur angeguckt und ich denke, wenn du jetzt dein Männernetzwerk gründest.
Ich habe beim SZ-Magazin natürlich gefragt, ob ich die auf Spesen kaufen kann.
Ja, aber nee, ne? Gar nicht.
Natürlich, nein, überhaupt nicht. Und wenn, dann nur eine ganz kleine haben sie. Also vielen Dank, lieber Alina.
Sehr gerne.
Ein sehr schönes Geschenk. Ich will es hier reintun. Nein. Ich habe dafür ein paar Themen mitgebracht, über die du zum Beispiel damals geschrieben hast. Also ein Höhepunkt war die wahre Botschaft des Erotikbiers. Das war eigentlich so eine Liebeserklärung von dir an einen Bierbrauer, der nur nackt gebraut hat und damit auf Instagram berühmt geworden ist. Du bist aber auch teilweise was sehr politisch, die neue Vaterlandsliebe. Auf hiesigen Pornoseiten wird am häufigsten die Kategorie Deutsch angeklickt. Lernen die Deutschen endlich sich selbst zu lieben? Also wenn man wirklich an den Vorwand echt ganz
es ist echt verblüffend, wie lange diese Kolumne
ist. Ach ja, das merkt man schon daran, dass Scholzing und Seehofering die neuen Dating-Trends nach Großding. Wir haben auch immer so, ja. Und irgendwann haben die Kolleginnen vom SZ-Magazin uns aber...
haben das entdeckt und haben sich gedacht...
Haben gedacht, was ist das hier eigentlich? Warum ist das hier auf unserer Seite? Was soll das? Warum machen die das? Und dann haben sie uns erlöst und haben eigentlich den Weg freigemacht für...
Den Podcast.
Für den Podcast, der nur durch auch wirklich aus reinem Zufall sexy und bodenständig heißt.
Ja.
Es genau. Hat damit nichts zu tun.
Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Nee, aber das müssen wir nicht nochmal erklären, warum der so heißt,
das
oder?
Das wissen die Menschen. Das wissen, glaube ich, wirklich alles. Was hast du für Sexszenen geschrieben, weil wir damals darüber gesprochen haben, wie schwierig das ist. Und seit dem 31. Juli 2018, was hast du für Sexszenen geschrieben seitdem?
Ich habe danach noch genau zwei Sexszenen geschrieben, die aber jeweils eher missbräuchlichen bis eher so, naja, so okayen, vielleicht nicht ganz so dollen Sex beschreiben und auch eher wirklich, also hoffentlich eher die Luft darüber abgreifen und nicht zu deskriptiv sind. Ja. Aber ich habe mir vorgenommen, weil ich es auch als Defizit empfinde, dass ich das nicht kann, mir ein Beispiel an dir zu nehmen und jetzt vielleicht fürs nächste Buch mal eine richtig gute steamy Sexszene zu schreiben. Weil du hast ja, also... Mein lieber Gesangs vor allem.
Also du meinst die Szene, wo ein
es ist nicht verraten, die Leute sollen die Bücher kaufen und selber sehen.
Okay. Aber es handelt sich um Objektsex oder eigentlich um Fetischsex, kann man aber es ist eine außerordentlich...
Das habe ich überlesen. Fetischsex?
Naja, der Mann hat offenbar einen Fischsülzen.
Ach, fetisch. Wie geschehen.
Also Entschuldigung,
aber es ist
ein total positiver und total lustvoller Moment, der da
steht. Ja, das sage ich doch. Das ist mir bisher noch nicht gelungen.
Es wird auch wirklich nur die Luft über dieser Fischsülze.
Nein, nee. Da stoßen Zauberdolchen Fischbrocken vor. Aber sowas von. Ihr müsst es selber lesen.
Lass uns mit Vermeidungsstrategien weitermachen.
Nee, ich würde gerne mal fragen, ob Thema Sexszenen, ich meine, vielleicht hat jemand mal eine konkrete Frage zu seinem konkreten Projekt oder auch sonst möchte sich äußern und eine Tasse gewinnen. Das ist der große Podcaster Friend of the Pod, Nils Minkmar, hat mal gesagt, der Podcast ist ein geschützter Raum und das stimmt auch für diesen Raum.
Ja, genau.
Man kann... Ja.
Hanna,
bitte.
Danke. Wie stelle ich meine Gedanken daran ab, dass meine Eltern irgendwann diese Sexszene lesen können,
wenn
ich
diese
Sexszene schreibe?
Lesen Sie
es vor. Ganz im Ernst, ich sage es nochmal für alle. Hanna fragt, wie stelle ich meine Gedanken daran ab, dass irgendwann meine Eltern diese Sexszene lesen werden oder können. Eine weitere Stimme aus dem Publikum sagt, indem du sie ihnen vorliest. Das hast du gemacht, okay. Magst du noch den Namen sagen?
Doris.
Doris, Maximum Respekt.
Ich würde sagen, ihr habt euch beide eine Tasse verdient, weil ganz ehrlich, also sowohl Doris, da kannst du vielleicht einen Jägermeister danach daraus trinken oder Frau Melissengeist. Okay, ich muss wirklich sagen, also das ist sag mal was dazu bitte.
Das ist einer der Gründe, warum ich keine Sexszenen schreibe, ehrlich gesagt. Und ich bin viel verklemmter als meine Eltern, ich sag's ganz ehrlich. Und möchte ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Also ich finde, man wird den Cringe nicht los.
Also wir haben schon darüber gesprochen in meinem Buch, die Architektin, gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ein Mann sich mit einer Fischsülze vereinigt und die Frau meines Vaters, die Anfang 80 ist, hat dieses hat eigentlich fast alle von meinen Büchern gelesen und die Architektin, die hat mich dann per WhatsApp ab und zu geschrieben, wie es ihr gefällt und dass sie Anfang der 70er nach Berlin gekommen ist und auch von dieser Architektin damals von deren Firma eine Wohnung gemietet hat und so weiter und war irgendwie ganz interessant. Und dann hat sie am Ende geschrieben, dass sie sich sehr amüsiert hat und du kannst dir ja denken, welche Szene mir am besten gefallen hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich kann es auch total verstehen, was du sagst, weil nein, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ich vermute, im Zusammenhang, ich weiß es nicht genau, aber jetzt steht natürlich genau die Frage im Raum und diskutieren möchte ich es jetzt auch nicht unbedingt mit dir. Und ja, um ernsthaft darauf zu antworten, ich kann das auch wirklich nur, wenn ich das komplett von mir abspalte. Und ich bin zum Beispiel total froh, dass die Kinder die Bücher, die mittlerweile fast erwachsen sind, dass sie die Bücher nicht gelesen haben.
Ja, aber es ist ja wahrscheinlich auch für die Eltern, ist die Frage, ob die Eltern diese Szenen nicht einfach so weiterblättern. Also ob die wirklich lesen würden so richtig oder ob die nicht einfach ein bisschen überblättern würden. Es ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, einander nochmal irgendwie auf eine ganz neue Art zu
machen. Ich finde es eben im Grunde genommen, also wenn es einem gelingt beim Schreiben, also entweder man geht wirklich total offensichtlich damit um, ja. Doris, oder ich versuche den Gedanken zu verdrängen, weil ich mir vorstelle, nichts kann je wieder peinlicher werden, als ich 11, 12, 13 war und mit meiner Mutter irgendeine italienische Komödie gesehen habe und mittendrin Adriano Celentano eine ungefähr 20-minütige Sexszene hatte und niemand von uns mehr wusste, wohin im Wohnzimmer und was man sich noch holen soll, wo man hingucken soll und so weiter. Man ist ja wenigstens nicht dabei, während die Eltern das lesen. Das außer man ist Doris. Ja. Doris, wie haben deine Eltern reagiert?
Mein Vater war im Wohnstift und wir haben da zusammengesessen, meine Eltern und meine Geschwister und so. Und ich habe die Szene vorgelesen, die Geschichte vorgelesen, wer die Szene war. Und dann sagte mein Vater, ich möge doch bitte jetzt zu ihm mal ins Zimmer kommen.
Oha.
Und dann saß ich ihm gegenüber und dann sagte er, bist du diese Person dort?
Ja.
Also ganz klassisch. Dann sage ich, Papa, ich bin Schriftstellerin.
Die Macht der Literatur. Es ist der Zauber der Literatur. Ja. In der Fantasie ist alles möglich.
Dass dein Vater diese Frage aufgeworfen hat, bist du diese Person?
Ja.
Das finde ich interessant, weil das betrifft ja durchaus nicht nur Sexszenen, sondern ich finde, da muss man ja auch sagen, es gibt ja viele andere Sachen, kleinliche Gefühle, dunkle Gefühle, Hass, alles Mögliche, was in Literatur, Unterhaltungsliteratur verhandelt wird. Und genau, ich finde, das ordnet es auch ganz gut ein. Die Frage stellt sich ja sowieso immer. Und die Sexszene ist dann eigentlich, finde ich, nur noch so ein Unterschied in der Betriebstemperatur vielleicht. Aber eigentlich steht ja genau diese unangenehme Frage immer so ein bisschen zur Debatte.
Ja, das denken wir, aber mein Vater meinte Tatsache.
Ja, okay. Ja, genau, klar. Du kannst ja dann auch nicht, je mehr man es abstreitet, desto mehr, desto wahrscheinlicher wird es dann, dass man es abstreitet.
Ja. Sehr schön.
Sehr gute Frage.
Sehr gute Frage, sehr guter Tipp. Vollkommen entlastend beantwortet.
Ich bin ein bisschen geschockt. Ich muss es erst mal verarbeiten.
Was?
Ach, ich weiß auch nicht, dieses ganze Themenfeld ist irgendwie so. Ja, klar, natürlich. Die Leute, die einen kennen, wie reagieren die eigentlich darauf? Und ich kann es wirklich nur, indem ich versuche, möglichst wenig drüber nachzudenken.
Guck mal, ich habe dir schön einen Pott Fischsülze geschickt, nachdem ich es gelesen habe.
Ja. Und ich habe sie gegessen. Ja.
So war es auch gedacht.
Ja, wo sie ist, das war schon sehr lustig, weil die Fischsülze, die Anna mir geschickt hat, kam von einem Betrieb auf der Ostseeinsel Usedom, der im Markennamen das Wort Schmusedom führt. Diese Fischsülze hat schon wieder so viele vermischte Signale.
Und es war eine Weltrekordfischsülze. Es war nicht ein Teil der größten Fischsülze der Welt. Egal, wir schweifen ab. Nächstes Thema. Folge 27, Vermeidungsstrategien.
Oha.
Ja, und die Quizfrage, die ich dazu stellen möchte, hat auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Vermeidungsstrategien zu tun, aber dann eben doch. Und zwar lautet sie, in Folge 23, der Folge Schreiben im Shutdown, gibt es einen Hidden Track, etwa 30 Sekunden nach Ende der Folge. Was ist dort zu hören?
Oh mein Gott. Die Frage kann ich nicht mal beantworten. Ich muss meine Penisnase zurückgeben.
Weiß es irgendjemand?
Kannst du irgendeinen Tipp geben?
Es hat mit dir zu tun. Okay. Es ist etwas zu hören, was, also ich meine, schreibe im Shutter und das war mitten in dieser ersten Corona-Lockdown-Zeit und alle waren so ein bisschen Depro und so und ich dachte, die Leute brauchen was Schönes und es gibt eine Sache, wo ich sehr oft gespiegelt bekommen habe, ich höre euren Podcast so gerne, weil Till immer macht.
Aber.
So. Weiß es jemand, was zu hören ist?
Ich weiß es inzwischen, aber das war in Polgebach am 30. April 2020,
ja.
Tatsächlich
mittendrin.
In der ersten Zeit, als man wirklich gar nicht so richtig wusste, wie es weitergeht mit dem Podcast. Mhm. Und die Menschen haben sich aufrichten können an meinem glockenhellen Lachen.
Ja, so war es nämlich. Ja. Es sind ungefähr 15 Sekunden, in denen Till.
Ich habe einen Fehlhof bekommen, die ist weiß.
Glockenhell lacht.
Genau. Oh, schön. Muss ich mal runterziehen und
offensichtlich auf meinen
Anrufbeantworter spielen. Wir droppen ihn einfach nochmal.
Ja, genau.
Für die Patreons.
Genau. Ja, das ist okay. Warum habe ich das zum Thema Vermeidungsstrategien? Weil, wie gesagt, so Schnipsel aufbewahren und vielleicht bei Gelegenheit wiederverwenden natürlich auch eine super Vermeidungsstrategie ist, weil ich oft halt auch den Podcast schreibe, um zu vermeiden, ein Buch zu schreiben. Und ich habe auch schon jetzt mehrfach gehört, dass Leute den Podcast gerne hören, obwohl sie eigentlich schreiben müssten. Aber dann das Gefühl haben, ich höre ja einen Podcast über Schreiben, das ist ja fast genauso wie am Buch arbeiten.
Ich frage mich, ob ihr den Podcast vielleicht beim Schreiben hören könnte, wie so zwei Kollegen, die sich halt im Großraumbüro unterhalten hinter einem. Das stelle ich mir eigentlich ganz nett vor irgendwie.
Das wäre gut, man macht den Podcast auf Lautsprecher und zieht sich dann aber so Kopfhörer auf.
Ja, genau. So One-Schützer.
Genau.
So, dass man wirklich noch so dumpfes
Zielperspektive
nennen. Du warst ja okay, anderen geht es auch so.
Genau. Das wäre eigentlich das Beste.
Aber es ist tatsächlich keine Vermeidungsstrategie.
Wie oft denkst du ans Römische Reich, Till?
Ja,
Thema Männer.
Ich bin total deprimiert von diesem Meme und irgendwie.
Schicksal-Puzzle.
Was?
Dein Römisches Reich. Puzzle.
Ja, genau. Wie kommst du auf Puzzle?
Sind dein Römisches Reich.
Puzzle sind mein Römisches Reich. Das stimmt, absolut. Also, ich
nutzt du das Puzzeln als
hätte am liebsten wirklich ein Puzzle vom Römischen Reich, ehrlich gesagt. es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, wo ich angefangen habe, also anders als 2020, wo ich so das Gefühl hatte, wir reden über Vermeidungsstrategien und wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten gefunden, nicht zu arbeiten und dann gab es, haben wir über das Buch von Katrin Passig und Alex Scholz gesprochen, oder war es Sascha Lobo, ich weiß es nicht mehr, prokrastinieren und trotzdem Dinge schaffen, also dieses, man prokrastiniert, man vermeidet etwas, indem man aber etwas anderes Produktives macht und eigentlich auf eine Art fand ich das irgendwie ganz toll, aber gerade in der Pandemie, finde ich, hat man dann gemerkt, dass man dadurch natürlich nur noch viel mehr in so einen Produktivitätswahn im Grunde genommen gerät. Und tatsächlich ist für mich, also das Puzzeln zum Beispiel, vielen Dank, 1000 Teile Puzzeln ist für mich wirklich so eine Sache, wo ich mich ganz bewusst entscheide, nö, ich schreibe jetzt nicht, ich puzzle jetzt schön, weil es wirklich gar nichts damit zu tun hat und ich kann da gar nicht über irgendwas anderes nachdenken, außer ich suche jetzt einen Teil mit zwei Böppeln und zwei Löchern und es muss aber unten ein bisschen schmal sein und schwarz und grün und ich denke wirklich an nichts anderes und habe aber so das Gefühl, ich habe jetzt auch nicht aktiv gegen mich gearbeitet. Und das, finde ich, sind so diese schwierigen Vermeidungsstrategien, wo man sich selber so kaputt macht.
Irgendwie. Ja, naja, und eine Vermeidungsstrategie auch, ist ja auch, dass man ein bisschen zu lange zu ausführlich recherchiert und dann in so Rabbit Holes.
Ja, das mache ich ja nie. Das ist für mich wirklich, also ist bei mir eher so, dass ich jetzt zum Beispiel beim Schreiben wieder merke, dass ich immer und immer und immer wieder die gleichen Sachen vermeide. Und das ist Figurenentwicklung, Plotentwicklung und Recherchieren. Aber warum schreibst du denn jetzt schon wieder die ganze Zeit? Du hast noch nicht keine einzige Figur irgendwie immer so ausgedacht, wie wohin kommen, was die Eltern für einen Beruf hatten. Du hast keinen Plot und du hast null recherchiert und trotzdem schreibst du irgendwie die ganze Zeit. Das bringt doch nichts.
Wahnsinn. Ja, aber obwohl wir haben ja damals in der Folge auch durchaus das zu genaue Figuren erstmal so sich ausdenken, haben wir ja durchaus als Vermeidungsstrategie. Ich könnte vielleicht noch mal, damit wir die Tassen noch loswerden, noch eine andere Quizfrage daraus generieren. Wir haben über einen Kollegen gesprochen, der sich wirklich ganz genau für jede Figur ausdenkt, wie viel die wiegt und was die für Sternzeichen haben. Und dann haben wir kurz überlegt, ob man quasi, um sich Spotten zu sparen, vielleicht auch mal ein guter Hinweis für dich, seinen Figuren quasi Horoskope macht. Wir reden ja vergleichsweise häufig über Horoskope, weil es ein bisschen so unser gemeinsamer Brigitte-Hintergrund ist. Weiß jemand, welche Sternzeichen wir haben? Till und ich.
Alena möchte gerne alle 24 Tassen wieder.
Katharina weiß es.
Till ist Wassermann.
Ja.
Das ist richtig.
Und
du kriegst eine halbe Tasse.
Ja.
Katharina.
Ja, nur wir als Aszendent, fair enough. Du hast die Tasse. Steinbock bin ich.
Oh. Steinbock, das beste Sternzeichen.
Naja,
ich bin einfach diplomatisch. Aber ich muss ja eine Sache sagen, ich weiß, dass ich mich zum Beispiel einmal zum Thema Vermeidungsstrategie, dass ich mich einmal sehr im Podcast, da habe ich danach auch viel Kritik bekommen, dass ich mich so ein bisschen lustig gemacht habe oder mich erhoben habe über Menschen, die so Popsong-Zitate am Anfang ihres Buches hinschreiben. Und ich habe das halt so gesagt, so ein bisschen, finde ich auch vielleicht im Nachhinein kaltherzig, dass es so, so geborgte Coolness sozusagen ist und dass man sich halt einfach so ein bisschen damit so versucht, was von dem Charisma der Popmusik und so weiter zu geben. Aber tatsächlich bin ich jetzt bei der Schreibreise letzte Woche selber in diese Praxis verfallen und habe gemerkt, das ist total toll, weil man kann mit der Gestaltung dieser Zitatseite, um damit die mit 2, 3 Zitaten zu füllen, da kann man einen ganzen Tag rumbringen.
Ja, und schon wieder 2 Seiten schön.
Letztendlich, wenn es nur eine ist und so.
Seite zählt.
Ich habe wirklich, ich habe für den Disco-Roman einfach das perfekte Zitat gefunden. Und weißt du, welches es ist?
Sag mal.
Ich habe natürlich erst gedacht, er ist verrückt, wie ein Verrückter. Vater cool, aber rechnen wir jetzt auf Deutsch. Ich finde es doof, wenn es auf Englisch ist. Aber ich habe jetzt genommen, flieg Rotkehlchen, flieg hoch hinauf in den Himmel.
Ja.
Weißt du, welcher Popsong es ist? Diana?
Fly, Robin, fly.
Vielen Dank.
Ja.
Diana, hallo. Also insofern, nicht alles, was man irgendwie ablehnt, so wie ich, ist irgendwie schlecht, sondern es ist halt einfach eine sehr gute Vermeidungsstrategie.
Ja. Hat jemand zum Thema Vermeidungsstrategien? Möchte jemand was über sein Projekt erzählen, fragen?
Wir reden, also es läuft ja, Vermeiden ist ja auch so ein bisschen so eine, wie so Self, ist ja ein Aspekt von Self-Care.
Ja.
Und eine weitere, statistisch gesehen, wahnsinnig erfolgreiche Folge.
War Selfcare
ja. Am 20. Juni 2020.
Folge 31.
Und ich habe hierzu eine weitere Quizfrage. Es ist die Person, die Alina vorhin bereits das entsprechend überreicht hat, ist ausgeschlossen von der Teilnahme. Es ist eine mehrteilige Quizfrage. Wenn es ums Thema Selfcare geht. Welche Süßigkeit ist beim Thema Selfcare beim Schreiben für Alena essentiell wichtig? Von welcher Firma wurde sie in welchem Jahrzehnt hergestellt? Welches Jahrzehnt fehlt in der Firmenchronik? Das ist, glaube ich, wirklich sehr schwer. Und wie lautet die Markenbezeichnung und wie die korrekte Beschreibung der Süßigkeit?
Wow!
Mir reichen 2 von diesen vielen Sachen. Also, welche Süßigkeit ist für Alena beim Schreiben absolut unverzichtbar. Entschuldigung, da ganz hinten in der allerletzten Reihe auf dem Sofa, die Kollegin war wirklich definitiv als allererste.
Es ist Dank Brause.
Richtig.
Und ich würde sagen, es fehlen die 30er und 40er Jahre.
Hervorragend, bravo. Es sind zwei von vielen, vielen Fragen, die sich beantwortet. Die Firma Hitschler? Firmengründer Adolf Hitschler stellt seit den 30er Jahren, nein, das stimmt nicht, die Firma Hitschler wurde in den 30er Jahren, in den 20er Jahren gegründet, aber die... die 30er Jahre fehlen, aber natürlich, also es fängt mit der Gründung an und geht dann in den 50er Jahren weiter, selbstverständlich.
Die Firma hat sich jetzt aber in Hitschies umbenannt.
Genau, weil nämlich die Brauserufus wurden in den 80er Jahren erfunden, sie hießen damals Brauseflummis, heute heißen sie Britzelufos und es handelt sich der korrekten Beschreibung nach um bunte Oblaten mit fruchtiger Brausefüllung. So, du bist... Susanne, herzlichen Glückwunsch. Hier ist deine...
Du kriegst eine Karte.
Bravo. Einfach nur bravo.
Ich denke, ich habe auch so ein bisschen von dir irgendwie auch verlacht. Jetzt kommt schon
es
an,
ist,
ne?
Der Podcast ist kein olfaktorisches Medium. Es ist wirklich der Wahnsinn, also was da...
Ich werde ja noch ein bisschen verlacht, aber ich möchte einfach, dass ihr alle ein bisschen was davon habt. Deswegen möchte ich jetzt lieber am letzten Abend mal diese Oblaten...
Würdest du sie den Menschen eigenhändig auf die Zunge legen?
Ich möchte, dass sie die so ein bisschen durch die Reihen irgendwie wandern lassen, weitergeht und halt mal euch selber ein eigenes Urteil bildet.
Spürt den Vibe der Britzel-UFOs.
Genau. Ich finde die einfach phänomenal. Ich habe mir jetzt selber noch einen geholt. Ich hab ja vorhin noch eine eigene...
Du hast ja eine eigene Tüte bekommen. Völlig richtig. Wie isst man die eigentlich?
Man klebt die sich so in den Gaumen rein, weil die haben die Form passt genauso in deinen Gaumen und dann lässt man die da so langsam so vor sich hin
schmaddern.
Okay. Und irgendwann kommt die gute Brause.
Wir sind jetzt jenseits der Britzel-UFOs oder der UFO-Nauten. Was sind deine Erfahrungen mit Selfcare seit dem, also am 20. Juni 2020, ja, war das Thema natürlich wirklich wahnsinnig virulent, weil alle Leute versucht haben, irgendwie Selfcare zu machen und sich irgendwie weiterzuhelfen und so weiter. Ich muss jetzt ganz schön viel...
Ich bin durch.
Okay. Wow. Du siehst, ich brauche viel länger für so ein Ding. Hast du jetzt gar nichts mehr am Gaumen?
Nee, es ist schon runtergegangen.
Okay, dann der Vorsprung durch Technik und die Erfahrung macht sich natürlich auch bemerkbar.
Das ist nichts für Anfänger.
Wie läuft es bei dir mit der Selfcare, abgesehen vom Brause-Ufos?
Ich habe ein bisschen aufgestockt. Ich habe mir jetzt zum Beispiel einen Rückenkratzer gekauft. Und nicht nur mir, ich habe dir und Maike auch einen gekauft. Ja, aber ihr habt eure schon wieder verloren.
Nee, ich habe meine in die Halloween-Kiste getan, weil dieser Rückenkratzer vorne dran eine Skelettklaue hat. Und ich habe gedacht, dass ich einfach, wenn Kinder an Halloween, also in 4 Wochen bei uns an der Tür klingeln, werde ich einfach die Tür aufmachen und mich hinstellen und mich demonstrativ Rücken kratzen damit.
Ja, finde ich
ohne
gut.
Ohne Süßigkeiten.
Also das habe ich sozusagen neu entdeckt, sich ab und zu mal Rücken kratzen, nicht so schlecht. Ich habe so ganz viele Klebekulleraugen gekauft und klebe die jetzt wirklich an alles dran, was auf meinem Schreibtisch steht.
Okay.
Auch Vermeidungsstrategien. Nö, aber je mehr Augen mir dabei zugucken, wie ich nicht schreibe, umso mehr ist so quasi mit dem sozialen Druck ein bisschen künstlich herzustellen. Und um jetzt nochmal irgendwie quasi ernsthaft, also ich habe tatsächlich, ich habe so einen kleinen Vorrat an guten Rezensionen von meinen Büchern.
Echt?
Ja, und manchmal, wenn ich so denke, oh, das ist alles Mist und
oh, wie
so,
dann
gucke ich da rein und denke, ach,
oh, wie
Mann,
toll.
Das ist schon okay.
Wer hat diese Rezension für dich kuratiert?
Das macht der Amazon-Algorithmus.
Also du hast nur, also okay, weil du machst dann sozusagen so wie beim Geld überweisen.
Nee, ich gucke nur nach den.
Du guckst nur bei
4 und 5
Sterne.
Okay, genau,
alles klar.
Nee, die drei, also ein Stern ist ja noch ganz amüsant, die 3-Sterne-Rezension, die überspringe ich.
Das sind
die bittersten.
Das sind die allerbittersten. Ja. Das stimmt. Ich hatte angefangen, tatsächlich dann auch in der Pandemiezeit Yoga zu machen und war total fasziniert und habe mich super gefreut, dass es von meiner Lieblings-Yoga-Guru Adrian ein Yoga for Writers gibt. Und es dauert ungefähr 27 Minuten. Und alle 3 oder 4 Minuten sagt sie so, give yourselves a great big hug. Also, und ich musste
sie
so lachen.
Weil
es besteht, also zum Thema Selfcare Yoga für Autorinnen besteht wirklich nur darum, sich selber zu umarmen.
Absolut. Und machst du das jetzt auch ab und zu?
Ja, natürlich. Absolut. Ja, ja, ja. Ja, ja, doch, 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 tatsächlich. Ja.
Wenn ich noch einen zweiten Rückenkratzer kaufe, könnte man sich sozusagen sich selbst die Arme verlängern. Muss ich
ja,
mal ausprobieren.
Stimmt, ja.
Ich mache tatsächlich Selfcare-mäßig, also ich bin ein bisschen besser geworden darin, mir tatsächlich selber Pausen zu verordnen und die auch zu genießen. Also und die nicht mit Selbsthass zu verbringen, sondern tatsächlich Pause zu machen. Habe ich gelernt in den letzten 5 Jahren, seit wir podcasten.
Ich war sehr erschrocken übrigens, als ich jetzt mir nochmal die ganzen Shownotes durchgelesen habe und ich freue mich, dass ihr trotzdem alle gekommen seid, wie oft das Wort Selbsthass in den Shownotes vorkommt. Und irgendwie habe ich da so gedacht, oh Mann, das ist schon auch manchmal ganz schön hart, was wir uns selber dann so zumuten oder was wir uns selber so erzählen. Nee, entschuldige, wir müssen leer sein. Nein, Quatsch.
Bitte? Ist das euer Ernst?
Ich möchte jetzt auch mal ein. Ich möchte jetzt auch mal
ein. Ihr könnt ja auf die Bar stellen und dann könnt ihr eure Finger da so drin
treffen
und dann könnt ihr euch kennenlernen.
Ich esse jetzt den ersten Mal des Lebens. Nein, ich habe schon mal auf einer Schreibweise.
Ja, du musst es jetzt nicht.
Es wurde in den 80er Jahren, da war ich Teenager, da habe ich sowas nicht mehr.
Hattet ihr schon Brause-UFOs? Also,
nehmen wir noch mehr.
Na,
super. Kein Problem.
Sehr gut. Lass sie ruhig noch ein bisschen kreisen. Nicht so schnell aufgeben.
Ich krieg das nicht vom Gaumen aus. Wie schaffst du das? Sag mal was.
Die lösen sich irgendwann von alleine auf. Okay, ich möchte zum Thema Selfcare. Zum Thema Selfcare oder auch sonst hat jemand noch eine Frage zu seinem konkreten aktuellen Schreibprojekt. Oh ja, bitte.
Ja, wie unterscheidet man Selfcare von Vermeidungsstrategien?
Hervorragende Frage von
Inga.
Inga, deine Tasse. Anna, kannst du was dazu sagen? Ich habe eine ganz einfache Antwort.
Gar nicht.
Was?
Ich würde sagen, gar nicht. Es liegt alles im Auge des Betrachters. Es ist natürlich auch eine Vermeidungsstrategie, sich selbst hier sehr viel Selfcare zukommen zu lassen.
Ja, aber ich finde, gerade zum Thema Entlastung und zum Thema Selbsthass, ich finde, entscheidend ist wirklich, wie man sich halt danach fühlt. Also wenn ich mich danach schlecht fühle, fürchte ich, es war eine Vermeidungsstrategie. Und wenn ich mich danach okay fühle, dann war es wohl Selfcare. Währenddessen fühle ich mich leicht. Das stimmt, das stimmt. Also ob ich jetzt Yoga for Writers mache oder Brause-Ufos esse oder was ähnliches, ist für mich währenddessen echt leicht. Aber danach fühle ich mich ehrlich, es ist nichts gegen die Brause-Ufos, aber ich fühle mich danach besser, wenn ich was gemacht habe, was irgendwie mehr so in diese offizielle Lesart von man hat was für sich getan fällt.
Ja, das stimmt. Das ist der Unterschied.
Und mehr schwimmen. Wie schön war das, als wir in Andalusien, als ich dich überredet habe oder angeregt habe.
Mir diese Nahtoderfahrung auch einfach mal zu gönnen, im Februar in den Atlantik zu springen.
Ja, aber danach war es noch irgendwie, aber noch
viel, dass man es geschafft
hat, dass man wieder rausgekommen war. Überhaupt. Ja.
Ja, Eisbaden als Vermeidungsstrategie.
Nee, als Selfcare. Ja, und als Vermeidungsstrategie. Wenn du dich danach zusammengerollt hast.
Mehrere Zehen verloren habe.
Ach ja.
Jetzt kommen wir zur, ich glaube wirklich, also gleich nach Leiden am Schreiben war das die aller beliebteste Folge. Und zwar die Folge über Niederlagen.
Oh ja. Oh ja.
Folge 33. Unsere Niederlagen.
Hat jemand von euch eine gute Niederlage erlitten? Also ich habe tatsächlich nach dem Podcast auch noch ein paar Niederlagen erlitten.
Dazu gleich. Ich stelle noch kurz die Quizfrage, bevor du zu viel darüber sprichst. Und zwar lautet sie: Welcher berühmte Autor hat Till seine empfindlichste Niederlage beschert, indem er ihn als Moderator seiner Lesung für billige Punkte beim Publikum hat auflaufen lassen?
Ich wusste nicht, dass hier
eine... Ja, richtig. Wow. Dein Name bitte? Maggie. Maggie hat eine Tasse verdient. Oh, Till, es tut mir leid, dass ich da nochmal ran musste. Da nochmal ran musste an dieses Trauma. Ja. Ich will auch Paul Auster nie wieder sehen oder lesen, seit ich diese Geschichte kenne.
Ein fantastischer Autor. Ein unterschätzter Autor. Ein Autor, von dem wir hoffentlich noch viel hören und lesen werden.
Ja.
Ein Autor, den ich versuchen werde, in meinem Männernetzwerk aufzunehmen.
Ja. Ich glaube, du hast da schon ein passendes Geschenk für ihn.
Ja, du meinst...
Du schenkst ja meine Geschenke auch gerne weiter ab und zu?
Nee, die Penistasse bleibt bei mir, Paul. Ich hätte ihm an dem Abend, als er mich so gedemütigt hat, als ich seine Lesung versucht habe zu moderieren, hätte ich ihm die Penistasse schenken sollen, dann wäre alles anders verlaufen.
Ja, möglicherweise. Aber Wasser unter der Brücke. Welche Niederlagen hast du seitdem erlitten, die du hier mit uns teilen möchtest?
Was ist bei dir?
Du hast gerade schon so
angekündigt. Ich muss mich erst von Paul Auster irgendwie erstmal. Ich habe schon so gedacht, das ist ganz lustig, weil man kann dann so eine Podcast-Folge machen. Diese Folge war am 13. August 2020. 2020 war ein gutes Jahr für uns. Für die Welt nicht, aber für uns irgendwie. Wir haben viele erfolgreiche Podcast-Folgen gemacht.
Das stimmt, ja.
Und
unsere Bücher wurden verschoben.
Und als wir diese Podcast-Folge gemacht haben, habe ich gedacht, ja, okay, es ist irgendwie schön, diese Niederlagen zu erzählen und sie loszulassen und nie wieder daran erinnert zu werden. Aber dass dann halt ständig neue Niederlagen dazukommen, das ist irgendwie so lustig. Also das habe ich in dem Moment wirklich überhaupt nicht bedacht, muss ich sagen.
Meinst du, wir müssen das Thema nochmal eine neue Folge, Niederlagen 2, oder was?
Ja, also ich fand vor allem tatsächlich, wir haben ja da so große Leben, sozusagen Berufsniederlagen erzählt. Und ich würde aber schon sagen, dass so dieses Thema, was man eigentlich bei der Arbeit an jedem einzelnen Buch überhaupt für Niederlagen noch erlebt, das fand ich schon auch interessant. Ich meine, bei meinem vorigen oder aktuellen Buch habe ich irgendwie echt, gab es einiges an Niederlagen, so nach dem Motto, das ist alles, also so dieses, wo man so, ja, so eine bestimmte Art von Ablehnung erfährt, das ist ja auch eine Niederlage und trotzdem immer wieder gucken muss, dass man hochkommt und nach vorne kommt und so weiter und so fort.
Ja.
Ja, aber tatsächlich, insofern, ich muss sagen, ich wollte eigentlich so ein bisschen, das Schöne ist, dass du es nochmal in Perspektive gesetzt hast, weil nichts schlägt wirklich diesen Abend mit Paul Auster. Ja, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil der Abend natürlich auch irgendwie 90 Minuten dauerte. Und wenn man irgendwie Niederlage erfährt, weil jemand sagt, es wird alles nichts, das ist nicht gut, oder wenn man merkt, man hat 200 Seiten umsonst geschrieben, oder wenn man sich irgendwie mit dem Cover nicht durchsetzen kann, da kann man eben auch weggehen und Brausegefuß essen oder ins Meer springen oder so, aber bei Paul Auster saß ich ja wirklich einfach 90 Minuten so da und es hörte halt einfach nicht auf.
Ja, verstehe ich. Ich hab aus dieser Folge extrahiert und auch mitgenommen für die Zukunft, dass die meisten Niederlagen eigentlich daraus resultieren, dass man nicht rechtzeitig klar genug Nein zu irgendwas gesagt hat, wovon man eigentlich schon weiß, dass man dazu hätte Nein sagen sollen. Ich glaube, das ist die Lehre, die man daraus ziehen kann. Und es ist mir auch seitdem irgendwie besser gelungen. Ich habe so viel gelernt von dir.
Von meinen Niederlagen, meinst du? Ja, aber das stimmt. Und auch dieses Thema, dass man sich irgendwann dann halt bei seinem Vergangenheits-Ich bedanken kann, darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, weil man eben Nein gesagt hat in der Vergangenheit und dann plötzlich in der Gegenwart merkt, oh wow, normalerweise hätte ich jetzt an diesem Wochenende das und das für kaum Geld schreiben müssen oder hätte da und da hinfahren müssen, was ich eigentlich nicht wollte. Und jetzt muss ich es wirklich nicht. Das ist total schön. Echt toll. Habt ihr noch Niederlagen, Fragen oder
Anekdoten?
Lesetipps für Paul Auster?
Da hinten.
Nele.
Schreiben leidest,
und
wenn ich mich recht entsinne, bist du da so.
Ja,
danke, Nele. Und ich würde die Antwort auf die Frage. dass man Sachen zu Ende schreibt.
Ja.
Und dann hast du was abgebrochen.
Ja.
Gleichzeitig mit mir. Ich habe es dir danach gemacht. Danke.
Ja. Dafür. Ah, okay.
Und was anderes geschrieben, was ja sehr erfolgreich ist. Also leidest du mehr am Schreiben? Denkst du noch an dieses andere Buch?
Manchmal. Ich jetzt in der Vorbereitung dazu habe ich auch überlegt, ob das eine Niederlage. Also ehrlich gesagt kann ich mich wirklich nicht beschweren, was Niederlagen betrifft. Ich habe nicht so wahnsinnig viele berufliche Niederlagen erlebt in der letzten.
Das
ist doch nie zwei Jahren. Ich hätte Nein gesagt, wahrscheinlich, wenn man nicht gefragt. Nein, hätte ich wahrscheinlich nicht. Und dann hätte ich eine Niederlage erlebt. Aber stimmt, ich habe einen Roman abgebrochen. Weil mir das auch nahegelegt wurde und es hat sich ganz kurz wie eine Niederlage angefühlt, aber ehrlich gesagt war es dann auch ganz schnell irgendwie auch eine Befreiung, weil ich tief im Inneren wusste, dass es Quatsch ist und dass man mir eigentlich nur eine Brücke bauen musste, um es sein zu lassen. Also ich denke da nicht mehr voller Leid dran. Aber in dem Moment, als mir klar war, okay, dass dieses Buch werde ich nicht schreiben, ich kriege das nicht hin, hat sich tatsächlich für eine Weile wie eine Niederlage angefühlt, kann man schon sagen. Aber ich deute das jetzt um zu einer Brücke zum Erfolg.
Ja, und das ist ja auch das Gute an Niederlagen, dass je länger sie zurückliegen, desto mehr lassen sie sich halt umdeuten. Im Augenblick lassen sie sich halt nicht so gut umdeuten.
Ja. Ja. Wie hast du diese Pornoster-Geschichte von dich umgedeutet?
Was?
Es gibt nicht so viele Menschen, die von sich sagen können, dass sie mal Paul Auster moderiert haben.
Ich hatte es ehrlich gesagt wirklich, bis ihr euch darüber unterhalten habt, hier hatte ich es wirklich komplett vergessen. Liebe, vielen Dank, dass du so, dass du nachfragst und Alina nicht mit ihren Ausweichmanövern durchkommen lässt. Würdet ihr es mal bitte nach hinten durchgehen? Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch. Apropos Paul Auster.
Ja.
Folge 50, unsere erste Jubiläumsfolge sozusagen, am 14. März 2021, handelte von Schreibtipps.
Ja.
Warum?
Was hast du dir ausgedacht? Du hast dir das ausgedacht und du wolltest dafür zur 50. Folge 50 Schreibtipps, gängige Schreibtipps, so durchnehmen und immer Daumen hoch, Daumen runter machen.
Ah, stimmt, das war das. Ja, ja, richtig. Ja. Genau.
Gibt es so schöne von Paul Auster?
Nö, keine Ahnung. Aber einer unserer Favorites bei diesen Schreibtipps war Ernst Hemingway und nicht nur bei den Schreibtipps und dann später auch beim Writers Life, über das wir auch noch kurz sprechen werden, weil es von Ernst Hemingway gibt es wahnsinnig viele so tolle Zitatkacheln, also die man dann immer so teilen kann, wo man so eine alte Schreibmaschine oder so ein Foto von ihm ist und hier zum Beispiel: "Oh, there's nothing to writing, all you do is sit down at a typewriter and bleed." Also Schreiben ist jetzt auch nicht so das Ding, man muss sich nur an die Schreibmaschine setzen und bluten. Wir hatten sehr viel Freude mit Ernst Hemingway und darum habe ich ein Quiz gemacht. Es gibt 10 Zitate und ihr müsst raten, ob das Zitat... die meisten mit den Tassen, ist eigentlich egal.
Boah, weil am Ende keiner mehr über ist. Dann,
Du musst jetzt irgendwie mitzählen.
Ja.
Weil ich glaube, ich werde 2 Menschen bitten, gegeneinander anzutreten in dem Quiz.
Okay.
Wer möchte? Es geht darum zu entscheiden, ist das Zitat von Ernst Hemingway oder von einem passiv-aggressiven Smile-Emoji? Okay, ich fange mal an und wenn jemand was richtig hat, gucke ich, wem ich eine Tasse gebe. Passt auf, das erste Zitat, also wie gesagt, Ernst Hemingway oder passiv-aggressives Smile-Emoji. Du sollst nicht schreiben, wenn du nicht schreiben kannst. Ernst Hemingway oder passiv-aggressives Smile-Emoji. Smile habe ich gehört. Leider nicht. Es ist eindeutig Ernst Hemingway.
Wahre weise Worte vom Meister.
Ein weiterer schreibt: Jedes unpräzise Wort ist wie eine Lüge, die man einem Kind erzählt. Ernst Hemingway oder passiv-aggressives Schreibemoji? Was?
Hemingway.
Passiv-aggressives Smiley. Das nächste Zitat: Ich habe gelernt, den Brunnen meines Schreibens nie zu leeren. Leere mit Doppel-E. Ernst Hemingway oder passiv-aggressive Schreibemoji? Wer hat es gesagt? Hervorragend. Es ist richtig. Es ist von Ernst Hemingway eine große Weisheit. Du darfst erstens diese Zitatkachel haben. Wie heißt du?
Marlene.
Marlene, die Zitatkachel ist für dich und ich werde dir gleich eine Tasse zukommen lassen. Ein bisschen durcheinander geraten, macht nichts. Man kann nur über das schreiben, was man kennt, außer man kennt sich nicht selbst. Ernst Hemingway oder Emoji?
Emoji.
Wer hat Emoji gesagt? Du hast Emoji gesagt, ich habe es gehört. Wie heißt du?
Alex.
Alex, hervorragend. Herzlichen Glückwunsch. Es handelt sich um ein Emoji. Die nächste Frage. Alles, was man machen muss, ist einen wahren Satz zu schreiben. Und zwar den wahrsten, den man kennt. Du warst, glaube ich, die Erste. Kann das sein? Es ist richtig, es ist Ernst Hemingway. Bravo, wir haben 3 Tassen verteilt. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar einmal... Oh, Alina, würdest du das machen?
Ja, wir reichen die Tassen an und dann...
Alex Tasse und...
Marlena, du musst nach vorne kommen, bitte.
Herzlichen Dank. Ein sehr schönes... Okay.
Was soll das für ein Buch sein? Nur ein Satz. Das ist nicht.
Danke.
Müsst ihr die anderen auch noch machen? Aber ich glaube, jetzt mehr als 3000
können wir nicht verteilen. Ich bin auch ehrlich gesagt komplett durcheinander geraten. Aber ich möchte dir, glaube ich, noch ein Zitat widmen, Alina.
Ja, bitte.
Und zwar: Du musst beim Schreiben nicht auf die Wörter müssen auf dich warten. Bitteschön.
Danke. Ernst, Smiley Face.
Hervorragend.
Sehr schön. Hast du dir das ausgedacht oder hast du das in irgendeinem Facebook-Kommentar von
der Schreibgruppe? Das habe ich mir ausgedacht, aber die ganzen Zitate von Ernst Hemingway sind von der Seite therightpractice.com. Bitte The Right Practice, nicht R-I-E-H-T, sondern R-W-R-I-T-E. The Right Practice.
Oh, okay. Ja. Wow.
Und dort werden diese Zitate aber als Hemingways Top 26 Schreibtipps präsentiert. Also insofern viel Glück, liebe Hemingway-Fans.
Ich glaube, er hat keinen einzigen seiner eigenen Schreibtipps jemals selbst beherzigt. Kann ich mir vorstellen.
Ich
glaube,
wollte
er die Konkurrenz in Schach halten.
Ich fürchte auch, weil das war noch einer von den Tipps, man könnte nicht mit Alkohol trinken und dann schreiben.
Gut, er muss es wissen.
Jetzt abgesehen von dem, tatsächlich von diesem Schmetterling, der über den man, man die Beschreibung der Sex, der Sexualität, die über dem Akt schwebt, wie der Schmetterling über einer Sache, abgesehen davon, hast du irgendeinen Schreibtipp bekommen oder erfahren oder kannst du einen weitergeben aus den letzten paar Jahren?
Ja, habe ich.
Wow.
Und zwar von unserer gemeinsamen Freundin Maike Rasch, mit der wir immer mal auf Schreibreise fahren. Die hat mir den klugen Satz gesagt, den ich mir jetzt immer mal selber vorlese und vorsage: Man muss nicht jede gute Idee alleine haben, Alina.
Oh.
Und das ist eine, das ist ein sehr guter Schreibtipp, weil ich dazu neige, möglichst nicht so viel zu teilen von dem, was ich da mache und immer wie so Gollum auf den Text hocke und nicht will, dass den schon mal jemand liest und wenn ich nicht weiterkomme, auch mit Schwierigkeiten habe, mit anderen mal was zu brainstormen. und mir das tatsächlich irgendwie körperliches Unbehagen bereitet, was aber bescheuert ist, weil es hilft total. Und Mike hat mir gesagt, man muss nicht jede gute Idee alleine haben, und es stimmt einfach. Das ist der beste Schreibtipp, den ich je bekommen habe. Applaus von Mike.
Ja, das ist total toll. Ich kann mich sogar auch noch an die, glaube ich, ich kann mich nicht an die konkrete Situation erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass du halt so ein bisschen, also wie so ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl hattest, weil sie was beigetragen hat, was dann sozusagen nicht deine Idee war oder so.
Und genau.
War einfach, ja,
ich kann, also sie hat sie mir geschenkt, aber ich musste mir richtig die Erlaubnis, also ich hatte das Gefühl, ich muss mir die Erlaubnis von ihr holen, dass ja. Ich das auch.
Und ja. Ich finde, also ich muss auch sagen, dass so dieser Gedanke, dass die Ideen auf eine Art halt eigentlich uns allen gehören und dass wir sie uns gegenseitig und einander zugänglich machen, das ist eigentlich so eine der Sachen, die ich auch in den 5 Jahren für mich mehr gelernt habe. Und überhaupt auch so diese Betonung, also das schlimmste Schreibklischee, finde ich, ist so dieses einsame Kämpfen, der einsame Wolf, die einsame Wölfin am Schreibtisch. Und das Schönste ist eigentlich wirklich aus all den 5 Jahren jetzt diese Betonung von Gemeinschaft, muss ich sagen.
Ja, absolut. Absolut.
Ach, herrlich.
Herrlich. Hast du noch einen neuen Schreibtipp?
Also ich war vor einem Jahr beim, ich habe ja schon darüber gesprochen, dass ich immer diese 3 Fehler mache, nicht recherchieren, keine Figuren, keinen Plot und so weiter. Und ich war vor einem Jahr, waren Diana und ich bei einer Lesung von Miko Kawakami hier beim Literaturfest. Und da hat eine Frau aus dem Publikum dann gefragt, in dem Roman Brüste und Eier würde im deutschen Klappentext stehen, dass die Hauptfigur asexuell ist. Und die Frau, die die Frage gestellt hat, war Japanerin und meinte, sie hätte das der japanische Verlag hätte das nicht irgendwie kommuniziert und sie hätte es auch jetzt gar nicht unbedingt rausgelesen. Und was es denn damit auf sich hätte. Und dann hat Miko Kawakami gesagt, ja, sie hätte das schon registriert und sie hätte, es sei jetzt auch irgendwie auf eine Art egal, aber ihr würde es eigentlich darum gehen, und beim Schreiben würde es doch darum gehen, in der Fiktion Leute nicht in Kategorien reinzuschreiben, sondern Leute aus Kategorien rauszuschreiben. Und da habe ich gedacht, ja, das ist genau dieses Ding, was so bei der Figurenentwicklung immer so schwierig ist und was nicht immer so, weil ich immer so das Gefühl habe, man muss, wenn man sich so Notizen macht, wenn man den Charakter festlegt und die Herkunft und so, man im Grunde genommen diese Gefahr, Leute zu kategorisieren, ist total groß. Und ich fand diesen Gedanken, Leute, Figuren aus Kategorien rauszuschreiben, fand ich total schön, muss ich sagen. Daran denke ich echt ganz oft. Wie so ein Gegengift, so eine Knoblauchknolle oder ein Kruzifix gegen das Personenklischee eigentlich.
Sehr schön.
Danke.
Sehr schön. Lass uns direkt weitermachen, oder?
Gerne.
Weil das schließt eigentlich sehr gut an Schreibtipps und an Ernst Hemingway, nämlich Folge 56, Hashtag Writer's Life. Und ich habe dazu 2 Quizfragen. Die erste weiß wahrscheinlich keiner, aber ich habe noch eine zweite, falls die Tasse beim ersten Mal nicht weggeht. Und zwar Folge 16, Thema Zeit, bricht abrupt ab, weil Till und ich uns während der Folge darauf geeinigt haben, sofort die Aufnahme zu stoppen, sollte einer von uns beiden einen bestimmten Begriff verwenden.
Oh mein Gott.
Weiß noch jemand, welcher das war?
Du, ja? Ich habe ja schon, Entschuldigung.
Aber du weißt?
Du darfst es jemand vorsagen.
Möchte irgendjemand es vorgesagt? Ja, ich.
Ja.
Es wurde schon vorgesagt, leider.
Spannendes Projekt.
Oh, wow. Da hast du das, hast du gut gemerkt. Du hast dir gut vorsagen lassen. Hervorragend. Vorgesagt. Dankeschön. Wie heißt du?
Annette.
Anne. Herzlichen Glückwunsch.
Annette hat von Nele vorgesagt bekommen, aber hat trotzdem eine Tasse gewonnen.
Natürlich. Haben wir echt gemacht, der Podcast
bricht ja, dann einfach, der bricht dann einfach ab.
Stark.
Weißt du gar nicht mehr?
Ich hätte keine Tasse gewonnen, aber keine Tasse.
Früher waren wir konsequenter. Ja, aber die Sache mit dem spannenden Projekt, dachte ich, das passt irgendwie gut zum Writer's
Life. Total, ja.
Und
ja,
zu diesem, dieser Ästhetik des Schriftsteller-Innenseins, nee, eigentlich vor allem des Schriftstellerseins, ohne Innen. würde ich sagen, ich habe ja mal den Vorwurf gehört, dass die Tatsache, dass wir immer so diesen Abgesang auf diese Ästhetik irgendwie in unserem Podcast machen, dass wir damit den Beruf den allerletzten Glamour nehmen würden.
Und ich, also meine These ist eher, dass durch die Corona-Pandemie und durch die Verbreitung des Homeoffices der Beruf seinen letzten Glamour verloren hat, weil inzwischen halt jeder, der nicht in einer Werkstatt und die nicht in einer Werkstatt arbeitet oder an einem Fachort wie einem Krankenhaus oder so, jeder Beruf wird inzwischen von Leuten im Homeoffice, egal ob es Versicherungsmanagement, HR oder sonst was ist, wird halt mit dem Lifestyle von Writers Life, mit einem Laptop, mit irgendwelchen Knickknacks, mit irgendwelchen schönen kleinen Designgegenständen und mit diesem ewigen, oh, ich sitze hier im Schlafanzug und so weiter. Also es hat halt einfach der normale Büroalltag killt the Writers Life Lifestyle und nicht unser Podcast.
Ja.
Leider, ich wünschte, wir hätten es
geschafft. Ja, das stimmt. Wir haben das eingeleitet. Vielleicht.
Ich hoffe es wirklich, ganz ehrlich, weil ich habe so das Gefühl, dass dieser Writers Life, und das ist ein interessanter Vorwurf, weil ich eher das Gefühl habe, es ist ein Trostpreis, den wir selber uns geben für prekäre Arbeitsverhältnisse und für zu niedrige Honorare und für niedrige Beteiligung, dass man halt wenigstens so seine Schreibwaren und seinen Arbeitsplatz irgendwie glorifiziert und seine Selbstzerquälung. Das ist doch ein trauriger Trostpreis.
Ja, aber es war es nicht auch eher so ein bisschen dieses Kippe und Whisky?
Ja,
und
genau, die Selbstzerstörung.
So, ich habe aber eh das Gefühl, dass das weniger wird. Also es ist nicht mehr so wahnsinnig viele Autoren und es recht weniger Autorinnen gibt, die sich so in Szene setzen. Das hört irgendwie auf.
Mein letztes Sterncover mit Ferdinand von Stierer.
Ah. Er ist der letzte
schon
große,
ein bisschen hochgehalten. Ja,
große Hashtag Writer's Life. Verfechter. Ja, aber so dieses Bluten, Bluten, Bluten in die Schreibmaschine ist irgendwie vorbei. Die Zeit von Ernest Hemingway ist...
Und ich meine, jeder Beruf, über den man nicht ein Insta-Reel machen kann, weil man entweder eine interessante Werkstatt hat oder irgendwie Beile schmiedet oder kocht oder so, das ist halt einfach, das bringt halt nichts. Und ich möchte nicht sehen, wie Leute irgendwie writern.
Ja. Ja, und das Gute da ist, was wir am Hashtag WritersLife ja auch kritisiert haben, ist, dass es eigentlich was total Ausschließendes hat.
Ja.
Weil es ja auch schon wieder diese, wenn du nicht den ganzen Tag schreiben musst, wenn du nicht stirbst,
wenn
du
nicht
schreiben
dafür
kannst,
lebst, wenn du nicht blutest.
Wenn du nicht blutest, wenn du nicht einsam irgendwo sitzt und in deine Schreibmaschine blutest und dabei.
Das Schlimmste wäre, du hast irgendwie musst noch einen Dayjob machen, weil du eh nur 200
Euro. Ja, du hast ein Kind oder irgendwie sowas, um das du dich kümmerst.
Absolut. Ja. Dann ist ja mal dieser weibliche Hashtag WritersLife dann immer, hat jeden Morgen ab 4:30 am Küchentisch gesessen und ihren Fantasy-Roman geschrieben.
Ja.
Ja, okay. Mhm. Mhm. Und währenddessen halt aber natürlich schon mal Porridge angesetzt, hoffe ich.
So Overnight Oats.
Ja.
Ja. Nee, ich glaube, Hashtag Writers Life können wir wirklich guten Gewissens beerdigen. Ist, glaube ich, kein Thema mehr.
Weg damit.
Ja.
Apropos Hashtag Writers Life, ich habe damals beim Thema Selbstsabotage eine unglaublich erfolgreiche Folge 78. Beim Thema Selbstsabotage habe ich dann auch auf Twitter ein Foto von meinem wirklich winzigen 73x50 cm großen Micke-Schreibtisch von IKEA geteilt. Und es war schon, okay, wir haben darüber gesprochen, dass ich mich eigentlich damit selber sabotiere. Und es war aber dann total rührend, weil 4-5 Wochen später so warst du in Hamburg und kamst in mein Schlafzimmer, wo dieser Schreibtisch steht, und hast gesagt, oh mein Gott. Und das fand ich irgendwie voll süß. Ich weiß auch nicht. Das war irgendwie, da habe ich so richtig gemerkt, das ist wirklich so ein bisschen so eine Selbstsabotage.
Ich dachte, du übertreibst natürlich. Mir war nicht klein, dass der halt, also ich meine, der ist ja wirklich, der ist kleiner als dieser kleine Bistrotisch, den sieht man nicht ganz, aber er hat nicht viel mehr Arbeitsfläche als dieser kleine Bistrotisch hier zwischen uns.
Wir haben noch 3 Tassen. Quiz zum Thema Selbstsabotage. Was ist der korrekte Beschreibungstext aus dem IKEA-Katalog für den Micke-Schreibtisch weiß 73x50? Praktisch als Einzelmöbel, noch praktischer und geräumiger kombiniert mit anderen Schreibtischen oder Elementen der Micke-Serie. Die pfiffige Gestaltung der Rückseite verdeckt Kabel und sorgt gleichzeitig für Luftzirkulation um elektronische Geräte. Variante A, Variante B. Praktisch als Einzelmöbel, noch praktischer und geräumiger kombiniert mit anderen Schreibtischen oder Elementen der Micke-Serie. Das aufgeweckte Design der Arbeitsfläche erleichtert die Organisation von Utensilien und sorgt gleichzeitig für einen minimalistischen Look. Variante B. Jetzt kommt Variante C. Praktisch als Einzelmöbel, noch praktischer und geräumiger kombiniert mit anderen Schreibtischen oder Elementen der Mecke-Serie. Die clevere Form der asymmetrischen Standbeine ermöglicht anstrengungslose Produktivität und sorgt gleichzeitig für Stabilität. Also, pfiffige Gestaltung der Rückseite, aufgeweckte Design der Arbeitsfläche oder clevere Form der asymmetrischen Standbeine.
A
ist die richtige. Das ist richtig, wer hat es gesagt? Pellina hat es gesagt. Aber richtig. Das war pfiffig, ein Wort, wie auf dem Pellina-Katalog. Herzlichen Glückwunsch.
Die einzige Frage, die ich mir zu dieser Folge aufgeschrieben habe, an dich ist: Hast du immer noch diesen viel zu kleinen Kinderschreibtisch?
Also ich hatte ja eine Zeit lang nach dieser Podcast-Folge ist mein Sohn ein Jahr lang ins Ausland gegangen und ich dachte, ich hätte ein 15 Quadratmeter großes Sohneszimmer, was ich mir einrichten könnte, wie ich wollte, und habe mein Büro aufgelöst und habe mich da ausgebreitet. Und dann hat uns zwei Tage vor seiner Rückkehr hat unser Sohn uns geschrieben, ich ziehe jetzt doch nicht aus. Hab mir gedacht, ist doch praktischer zu Hause. Und irgendwie mein Herz ist halt so groß und ich habe dann einfach das Zimmer natürlich widerspruchslos wieder geräumt und in seinen Urzustand versetzt. Und seitdem stehen nicht nur alle Bürosachen, also auch meine ganzen Kisten und dieses Stehpult und alles im Schlafzimmer und nach wie vor. Also jetzt ist dieser kleine Schreibtisch wirklich das Headquarter von mein Writer's Life in meinem Männernetzwerk.
Respekt. Wenn du nicht so eine Tasse hättest, würde ich sagen, du hast den.
Oh, danke.
Aber die passt da gar nicht mehr drauf auf den Schreibtisch.
Nee, das ist wirklich, oh, das ist so schlimm, weil es wirklich das Geräusch meines Arbeitstages ist, dass irgendwas vom Schreibtisch knötert, weil ich den Laptop einen halben Zentimeter nach vorne geschoben habe. Und es ist leider durchaus hin und wieder auch eine Tasse.
Ja. Also Thema Selbstsabotage war auch ein bisschen Thema Arbeitsgeräte und wie man es schwerer macht, als es eigentlich sein müsste, vor allem in deinem Fall.
Umso besser, gibt tausend Wege.
Ja.
Ja.
Ist außer dem Schreibtisch noch andere Dinge, mit denen du dich
selbst sabotierst? Was ist bei dir los in Sachen Selbstsabotage?
Ja, Nele hat mich ja nochmal drauf gebracht, also tatsächlich nicht um Hilfe, viel zu lange nicht um Hilfe bitten, ein totes Pferd weiter reiten,
ja.
Wenn es wirklich schon so richtig, richtig tot ist. Und an alten Glaubenssätzen über mich selber festhalten, also zum Beispiel, dass ich mir, und auch das war so ein bisschen cringy beim Hören des Podcasts, wie ich so Sachen über mich selber so postuliere, dass ich bestimmte Dinge so und so und so mache und dann feststelle, dass es gar nicht so klug ist, bestimmte Dinge so und so zu machen. Also zum Beispiel nie zu überspringen im Text, sondern halt vorne anzufangen, hinten aufzuhören. Und
okay.
Wenn man an einer Stelle nicht weiterkommt, die ganze Zeit dranbleiben und nicht einfach ein Kapitel weiter schon mal weitermachen.
Das machst du jetzt, oder?
Das habe ich jetzt
ganz schön.
Auch das habe ich gelernt, ja.
Oh.
Weniger Selbstsabotage.
Das heißt, du kannst mehr Leistung abrufen. Was Folge 84 war, eine weitere wirklich erfolgreiche Folge, die was weggeschafft hat.
Ja. Vielleicht dazu noch mal eine Quizfrage. Welchen berühmten Modern Talking Song haben Till und ich schon gemeinsam auf einer Bühne performt? Ich an der Ukulele, Till an den Vocals.
Ja.
Weil er eine wichtige Rolle in Tills Roman Treue Seelen spielt.
Diesen Roman könnt ihr bei Wörterbuch hier vorne bei Sendung euch nochmal reinziehen. Es handelt sich um einen Modern Talking Song, der den politischen Glaubenssatz der Helmut Kohl-Ära im Grunde genommen in einem Satz.
Ja, und auch viel mit Leistung.
Das Manifest, es ist das Leistungsmanifest der neoliberalen Gesellschaft, in deren Albtraum wir mittlerweile leben.
Niemand möchte sich als Modern Talking Fan outen. Oder unsere Hörerinnenschaft ist zu jung.
Ja.
Daran wird es gehen.
Aber es ist.
Ja, bitte?
Also ich rate nur, you can win.
Oh, Roman.
Mensch. Sag mal. Tasse bleibt im Bötzokiez, nicht schlecht.
You can win if you want. If you want it, you can win. War der Text.
Ja, genau. Macht richtig viel Sinn.
Hast du neue Leistungsparameter entwickelt in den letzten Jahren oder ist immer noch Seiten pro Tag?
Ach Gott, ey. Ich versuche irgendwie zu sagen, versuch doch einfach irgendwie das anders zu regeln und versuch doch was zu schreiben. Versuch doch, zum Beispiel wäre es nicht auch Leistung, einfach zufrieden zu sein und damit, dass du nicht geschrieben hast, dass du denkst, es geht halt nicht. Ja, es sind entweder Seiten pro Tag oder irgendein anderes metrisch ablesbares Ziel. Ich bin wirklich zu primitiv, ich kann das nicht anders. Ich bewundere das immer, dass du dann zum Beispiel sagen kannst, ach ja, ich habe heute genug geschafft, aber das ist gar nicht, du kannst es ja gar nicht beweisen, weil du gar nicht weißt, weil du gar nicht irgendwie vorher zu Buch gegeben hast, was du erreichen wolltest. Wie geht das?
Es setzt einfach viel, viel niedriger an.
Ist dann da so eine innere Stimme, die dir sagt, schön, das reicht, oder? Ich hab die nicht.
Hast du das so oft beobachtet, dass ich irgendwie in den Sack haue und denke, so, Griffel fällt, ich lege mich auf die Couch, mach immer schön weiter?
Nee, aber ich beobachte, dass du den Punkt definieren kannst, wo du einfach dann auch nicht mehr magst und nicht mehr kannst und dass das unabhängig davon ist, dass du halt an dem Tag 7 oder 8 Seiten oder irgendeine Zahl X erreicht haben musst.
Also, wenn ich 2 Seiten schaffe, bin ich zufrieden genug, um aufzuhören.
Also hörst du, zählst du auch tatsächlich?
Ja. Wenn ich 5 Seiten schaffe, bin ich richtig happy.
Wow.
Aber wenn ich 2 Seiten schaffe, finde ich, ist genug.
Es ist wirklich toxisch und es ist, finde ich, wirklich das Toxischste, was wir den Leuten mitgegeben haben in dem Podcast. Und ich weiß auch nicht, was wir können es eigentlich nicht wieder gut machen.
Nee,
es ist, wie es ist.
Aber weißt du, was 100 Folgen Podcast sind auch eine Leistung. Und ich frage mich, wie du vorhast, dich und vor allem auch mich dafür zu belohnen.
Ich hab dir auch was mitgebracht, warte mal ganz kurz. Oh, ich hab's hier wieder, ich wollte es nicht so, es ist nicht nur eine Kleinigkeit. Ich weiß ja, du liebst 2 Sachen. Die norddeutsche Sprache
und Brause-Ufos.
Ist auf alle Fälle eine Sache und Brause-Ufos. Und halt, so dieses gemeinsame Kochen bei den Schreibreisen und auch vielleicht so dieses. Du hast jetzt mehrfach, bevor wir zusammen auf der Bühne waren, Quiche zum Beispiel gemacht und so. Und ich war jetzt an der Ostsee zum Schreiben, leider ohne dich, weil du auf Lesereise warst. Und da gab es ganz viele norddeutsche Gewürzmischungen, zum Beispiel Gewürzmischung für Chili Con oder Chili Sin Carne. Und die hatten alle so, sprechen, das ist für dich, würdest du mal vorlesen, das ist einfach so schön.
Schiebbüttel.
Das heißt völlig random, einfach
Scheißbeutel. Oder was?
Nein, das ist so viel wie Brudi oder hey oder hallo, du bist lieb oder wie geht's?
Vielen Dank.
Das ist jedenfalls, also ich finde, das hat hier reichlich verdient mit 100 Folgen Podcasts. Ja.
Hat eigentlich noch jemand ein Projekt, das man mal vorstellen möchte? Irgendeine Frage zu einem aktuellen Schreibprojekt, Thema Leistung? Thema Vermeidungsstrategien, Thema Hashtag Writers Life.
Ich glaube, wir haben alles weggeatmet und wir kommen zum letzten Quiz.
Ja.
Zum Thema Feiern.
Ja.
Wir können danach hier an der Bar oder auch
unten im Hof
überall weiter feiern. Aber erstmal, in Folge 92 haben wir darüber geredet, was wir eigentlich eben genau tun, um zu feiern, um uns irgendwie zu belohnen, um diesen Punkt zu markieren. Und die Quizfrage ist an euch, ihr müsst eine Sache sagen, welche der folgenden Dinge haben Alena oder Till nicht online gekauft, um sich vergeblich für den Abschluss eines Manuskripts oder für einen wichtigen oder weniger wichtigen Arbeitsschritt mittendrin zu belohnen? Diana, du bist von der Teilnahme ausgeschlossen. Also, welches von diesen folgenden Dingen nicht? Die im Podcast von Conan O'Brien beworbene Feuerschale Solo Stove Bonfire mit 4 Marshmallow-Grillspießen aus Edelstahl, 80 cm. Karten für eine Wrestling-Veranstaltung. Eine aus Plastik bestehende und daher unbrauchbare Tofu-Presse. Sehr schöne, teure Ohrringe.
Ein 240-teiliges AnfängerInnen-Set-Deko-Patch mit vielen guten Designs für endlose Kreativität. Ein Adventskalender mit gefälschten Studio Ghibli-Figuren aus Plastik. Einen sehr bunten Kaftan. Ein paar neue Filzhausschuhe der Marke Haflinger, obwohl die alten noch gut waren. Oder 1 Kilogramm weiße Haribo-Goldbeeren. Was davon haben weder Alina noch ich jemals bestellt, um uns zu belohnen für einen erreichten Arbeitsschritt, um zu feiern? Feuerschale, Tofu-Presse, Deko-Patch-Set, Ohrringe, Wrestling-Veranstaltung, Haribo-Goldbeeren. Ich glaube ganz ehrlich, die Kollegin im geringen Pullover, im Grunde genommen hast du dich eigentlich gemeldet. Was ist deine Antwort?
Das ist alles so real.
Hervorragend, das ist die richtige Antwort. Bravo.
Gekauft.
Also im Ernst, das aus irgendeinem Grund, und ich glaube, weil ich es im Warenkorb vergessen habe, habe ich nie den Trigger gepullt beim 240-teiligen Anfänger in Lego Patch mit vielen Designs für Ego. Das war aber es hätte genau so aber der EDL, entschuldige, wie heißt du?
Tanja.
Der EDL hat Tanja natürlich völlig recht. Insofern ist die Frage richtig beantwortet. Ja,
absolut. Ja, aber guck mal, wie gut wir uns feiern können. Das war auch eine Folge, wo es im Grunde ja auch um meine Niederlage ging. Denn da habe ich mich sehr gefeiert, habe erzählt, wie ich mich gefeiert habe dafür, dass ich mein Manuskript abgegeben habe. Habe wieder mal so postuliert, Second Draft gibt es bei mir nicht. Ich gebe ab und fertig. Dann habe ich Wrestling-Karten bestellt und habe allen erzählt, mein Buch ist fertig. Und dann haben wir gepodcastet und ich so, mein Buch ist fertig, ich feiere mich so hart. Und dann haben wir Folge 93 darüber geredet, wie dann ein paar Tage später der Verlag anlief und meinte, ja, schon viel Schönes dabei.
Und was? Und war es nicht sogar so, also ich will jetzt nicht drauf rumreiten, war es nicht sogar so, dass du quasi nur kurz vorm Schreibtisch aufstehen konntest, um zu dieser Wrestling-Veranstaltung zu gehen? Und das hast du wirklich vorher und nachher, als du alles wegschreiben musst.
Ich konnte zur Wrestling-Veranstaltung gehen und zu der Massage und dem Kosmetiktermin. Gegönnt hatte dann.
Und du hast bei der Massage
geweint.
Geht's nicht schneller? Also ich habe heute auch noch zu tun. Ich finde es der schönste Punkt.
Ja.
Um mit euch jetzt weiter zu feiern.
Absolut.
Wir bleiben noch hier vorne sitzen, wir signieren. Wir sind total froh, dass ihr da wart.
Das war ganz toll.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ja.